Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen guten Tag wünscht Jule Reimer. 13 Milliarden US-Dollar. So hoch waren die Schäden nach dem Zyklon Amphan, der im Mai in Indien, Sri Lanka und Bangladesch wütete. 41 Milliarden US-Dollar. Das waren die Schäden, die die gesamte Hurrikansaison im Atlantik produzierte in diesem Jahr, vorwiegend in den USA. Eine Summe, die ungefähr dem Jahresumsatz des Bayer-Konzerns entspricht. Wie Entwicklungsländer so etwas wegstecken, das besprechen wir gleich mit Sabine Minninger. Die ist Klimaexpertin bei der Entwicklungsorganisation Brot für die Welt. Außerdem in dieser Sendung, wir blicken auf den CO2-Preis. Im Rahmen unserer Serie fragen wir, warum denn trotz einer demnächst gedeckelten EEG-Umlage die Strompreise nicht sinken werden. Eigentlich gibt es ja diesen CO2-Aufschlag, um dort den Anstieg abzuschwächen. Wir blicken auf ein neues, ja, bedingungsarmes Waldeinkommen und schauen nach, warum es Forstbesitzer trotz der Dürreschäden derzeit gut haben. Und im Verbrauchertipp geht es um Erkältungsmittel, die hilfreich und preisgünstig sind. Die hat die Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Erneuerbare Energien sollen billiger werden, das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas teurer. Das ist der Gedanke hinter dem Brennstoffemissionshandelsgesetz und dem damit verbundenen CO2-Aufschlag, der demnächst auf Heizöl und Erdgas und auch Sprit fällig wird. Und im Gegenzug sollen die Verbraucher eigentlich bei den Strompreisen entlastet werden, indem die Ökostromumlage, auch EEG-Umlage genannt, gedeckelt wird. Dennoch haben viele Stromanbieter für 2021 sogar Preiserhöhungen angekündigt. Im Rahmen unserer Serie zum kommenden CO2-Preis hat Stefan Römermann nachgefragt, was den Strompreis bewegt und wie sie als Verbraucher vielleicht auch etwas bewegen können.
Wenn in Deutschland über die vergleichsweise hohen Strompreise geredet wird, fällt fast unweigerlich auch ein Schlagwort, die EEG-Umlage, manchmal auch Ökostromumlage genannt. Über diesen Aufschlag auf den Strompreis wird in Deutschland seit der Einführung im Jahr 2000 der Aufbau von Solar- und Windkraftanlagen finanziert. Vor allem dadurch hat sich zwischen 2000 und 2014 allerdings der Strompreis fast verdoppelt, sagt David Richter vom Öko-Institut in Freiburg. Dafür liegt der Anteil der erneuerbaren Energien beim Stromverbrauch inzwischen aber auch bei rund 50%, sagt Energieexperte Ritter.
Also da war auch eine erhebliche Leistung damit verbunden. Und diese Finanzierung der Erneuerbaren wurde halt zu großen Teilen durch die Haushalte geschultert, weil ein Teil der Industrie einfach da eine Ausnahmegenehmigung bekommen hat.
Damit die EEG-Umlage sinken kann, werden die erneuerbaren Energien jetzt zunehmend aus anderen Quellen finanziert. Aus dem Corona-Konjunkturpaket und auch dadurch, dass der CO2-Ausstoß über das Brennstoffemissionshandelsgesetz jetzt einen Preis bekommen hat.
Gas oder Erdöl, das Haushalte zur Wärmeerzeugung nutzen oder auch Benzin und Diesel für Autos, wird mit einem CO2-Preis belegt. Und die Einnahmen, die dort erwirtschaftet werden, sollen genutzt werden, um die EEG-Umlage schrittweise abzusenken.
Diese Senkung der EEG-Umlage wird beim Verbraucher aber wohl vorerst nicht ankommen, glaubt Ritter.
Nach unseren Recherchen wird für die meisten Haushaltskunden der Strompreis für nächstes Jahr auf dem gleichen Niveau bleiben wie für das aktuelle Jahr. Also er wird auch nicht steigen.
Das deckt sich mit Zahlen, die das Vergleichsportal Verivox im November veröffentlicht hat. Demnach bleiben die Preise für die meisten Stromkunden im Wesentlichen stabil. Manche Anbieter erhöhen die Preise minimal, andere senken die Preise auch leicht. Aufs Jahr gerechnet machen diese Preisanpassungen aber für die meisten Kunden nur Beträge von rund 20 bis 30 Euro mehr oder weniger aus, rechnet Verivox vor. Denn beim Strompreis gibt es mehrere gegenläufige Tendenzen. Auf der einen Seite sinken manche Kosten. Die EEG-Umlage sinkt, genauso teilweise die Beschaffungskosten beim Strom. Denn wegen der Corona-bedingten Konjunkturflaute konnten die Stromanbieter in den vergangenen Monaten selbst deutlich günstiger Strom an den Strombörsen einkaufen. Auch teurer Atom- und Kohlestrom verschwindet immer mehr vom Markt. Auf der anderen Seite steigen die Kosten. So ist der Börsenpreis für Strom inzwischen wieder leicht nach oben gegangen und zusätzlich steigen in manchen Regionen auch noch die sogenannten Netzentgelte. Das sind die Kosten für den Transport des Stroms vom Kraftwerk bis hin zum Stromzähler in der Wohnung. Die Höhe dieser Gebühren sind regional unterschiedlich und werden von der Bundesnetzagentur geprüft und festgesetzt. In manchen Regionen fressen die steigenden Kosten bei den Netzentgelten die Einsparungen an anderer Stelle komplett wieder auf oder sorgen unter dem Strich sogar für steigende Preise. Doch hinter dieser Grundtendenz können sich Stromanbieter nicht verstecken, glaubt Kerstin André vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.
Die Unternehmen geben Veränderungen in den Kosten weiter, wenn sie es können. Und wer das nicht tut, verliert Kunden. Der Wechselvorgang ist heutzutage sehr einfach. Das ist deutlich einfacher als beim Handyvertrag oder bei einem Bankkonto. Dann gibt es Vergleichsportale, das heißt, die Preise sind maximal transparent.
Solche Vergleichsportale zu nutzen, kann sich tatsächlich lohnen. Denn selbst wenn der eigene Stromversorger den Strompreis nicht gesenkt hat, lässt sich mit einem Anbieterwechsel oft kräftig sparen, rät auch Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher.
Das hängt jetzt vom Stromverbrauch ab, das hängt von der Region ab, aber 30 bis 100 Euro könnte man da locker sparen. Wir raten allerdings davon ab, jetzt unbedingt sich den billigsten rauszusuchen im Internet und zu dem zu wechseln, weil es da auch unseriöse Anbieter gibt.
Der Preisvergleich lohnt sich übrigens besonders für Verbraucher, die bisher noch nie ihren Stromanbieter gewechselt haben und noch in einem besonders teuren Grundversorgungstarif stecken. Und das sind in Deutschland immerhin noch rund ein Drittel aller Haushalte. Der neu eingeführte CO2-Preis und die Deckelung der EEG-Umlage werden bei Verbrauchern dagegen auf absehbare Zeit nicht zu spürbar sinkenden Strompreisen führen.
Stefan Römermann über den Zusammenhang zwischen dem kommenden CO2-Aufschlag, der EEG-Umlage, den Strompreisen und ihrem eigenen Verhalten als Verbraucher. Die wahren Kosten des Klimawandels will der jährliche Bericht Counting the Costs der Entwicklungsorganisation Christian Aid deutlich machen. Die EntwicklungsexpertInnen haben sich die 15 verheerendsten Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen des Jahres 2020 angeschaut. Dabei haben sie festgestellt, dass die meisten dieser Top 15 jeweils Schäden von mehr als 5 Milliarden US-Dollar verursacht haben. So gehen auf das Konto des Zyklon Amphan, der im Mai in Indien, Sri Lanka und Bangladesch wütete, 13 Milliarden US-Dollar, und die außergewöhnlich starke Hurrikansaison im Atlantik produzierte Schäden in Höhe von 41 Milliarden US-Dollar. Das entspricht ungefähr dem Jahresumsatz des Bayer-Konzerns. Sabine Minninger bearbeitet die Gefahren der Klimaerwärmung bei der Entwicklungsorganisation Brot für die Welt. Mit ihr bin ich jetzt in Berlin verbunden. Frau Minninger, wie stecken Entwicklungsländer wie Bangladesch und Sri Lanka eigentlich solche Summen weg?
Sehr schlecht, denn sie haben überhaupt nicht die finanziellen Ressourcen, mit dieser Form von Dimensionen umzugehen. Also sie sind auf diese Klimarisiken und die Auswirkungen überhaupt nicht vorbereitet und nicht gewappnet.
Wenn man auf den CO2-Verbrauch pro Kopf schaut, dann liegt ja zum Beispiel eine indische Familie, in Bangladesch wird es wahrscheinlich noch niedriger sein, beim CO2-Ausstoß um ein Mehrfaches unter einer vergleichbaren Familie in Deutschland. Wie viel Ausgleich leisten denn die reichen Industriestaaten bislang an die armen Staaten?
Die Industriestaaten haben sich im Rahmen des Pariser Klimaabkommens dazu verpflichtet, ab diesem Jahr 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar an die Entwicklungsländer zu zahlen, damit diese ihre Treibhausgasemissionen selbst einsparen können und zum anderen eben sich anpassen können an den Klimawandel. Aber bisher sind diese Zahlungen in dem Umfang eben noch nicht geflossen. Und wir werden jetzt eben im nächsten Jahr sehen können, ob wirklich es gelungen ist, diese 100 Milliarden Euro zusammenzukratzen. Die Prognosen, die wir haben, ist, dass es einfach, dass die Summe noch unten drunter liegt. Und wir sehen auch, dass sehr viele Kredite drinstecken in den Summen, die Industrieländer bereitstellen. Das heißt, Kredite müssen auch wieder zurückgezahlt werden. Und trotzdem schreiben sich das Industriestaaten mal schön auf ihre Rechnung mit drauf, was sehr ungerecht ist.
Ja, Sie bearbeiten das Thema Klimagerechtigkeit. Genau jetzt beinhalten diese Hilfen ja auch Gelder zur Anpassung, also zum Beispiel zum Umstieg auf erneuerbare Energien. Ist das ein sinnvoller Ansatz?
Ja, also zum einen werden Gelder bereitgestellt, um eben Treibhausgasemissionen runterzufahren. Das wäre eben die Bereitstellung für erneuerbare Energien und zum anderen an die Anpassung an den Klimawandel. Das heißt, Deiche werden gebaut zum Beispiel und Dämme gegen Fluten und Hochwasser oder dürreresistentes Saatgut wird eingesetzt. Nun ist es aber so, wenn der Schaden eingetreten ist, ja, dann haben die Industriestaaten sich nicht dazu verpflichtet, auch nur einen Cent bereitzustellen. Also für Schäden kommen sie nicht auf.
Ja, wie viele Schäden gibt es schon? Oder kann man beziffern, wir haben einzelne Beispiele gehört, kann man beziffern, was da auf die Länder noch zukommt?
Ja, also es gibt ganz viele Berechnungen. Die Weltbank hat auch schon mal eine Berechnung rausgebracht, dass jährlich schon zwischen 320 und 500 Milliarden US-Dollar an Schäden anfallen. Der Weltkatastrophenbericht vom Internationalen Roten Kreuz geht davon aus, dass in den letzten 30 Jahren die Klimaschäden um 35% zugenommen haben. Und so ist sich auch die Weltklimawissenschaft international sicher, dass eben der Trend auch zunehmen wird.
Nun müssen sich die Industriestaaten auch um sich selbst kümmern. Also die Deiche hier müssen auch höher gebaut werden.
Ja, dann muss man aber auch dafür sorgen, dass man in anderen Ländern nicht die Hütte abbrennt. Das heißt, es liegt in unserer Hand, die Emissionen zu reduzieren, sofort aus der Kohle auszusteigen und ambitionierten Klimaschutz zu betreiben. Wir haben in diesem Monat vor 2 Wochen den Weltklimagipfel virtuell mitverfolgt. Und was da rumgekommen ist, das war zu dürftig gewesen. Also international muss viel mehr angepackt werden. Um das Paris-Abkommen muss von oben und nicht von unten gedacht werden. Wir sind weit davon entfernt, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad halten zu können, sondern wir gehen drüber auf fast 3 Grad.
Tatsächlich liegen aber auch viele Entwicklungsländer in Erdzonen, die schon immer von Naturkatastrophen betroffen waren. Ist dann die Verknüpfung mit der Ursache Klimaerwärmung nicht auch manchmal gewagt?
Das ist absolut richtig. Es gibt viele Staaten im globalen Süden, die liegen geografisch sehr ungünstig, hatten also schon immer mit diesen Katastrophen zu tun. Und zudem hatten sie noch nie die finanziellen Mittel gehabt, sich ausreichend zu schützen gegen diese Katastrophen. Aber die Weltklimawissenschaft ist sich einig, dass es einen Trend gibt, und zwar, dass Klimaschäden zunehmen, und zwar infolge des Klimawandels, des menschgemachten Klimawandels. Und so viel wissenschaftliche Erkenntnisse haben wir. Wir haben auch schon hier und da vereinzelt Forschung, die belegen, auch versucht, einzelne Wetterevents dem Klimawandel zuzurechnen. Das ist noch eine Forschung. Ich glaube, die steckt noch relativ in Anfängen. Aber immerhin, die Klimawissenschaft ist sich einig, dass eben die Anzahl der Stürme und die Intensität, Entschuldigung, nicht nur Stürme, sondern der einzelnen Wetterextremereignisse, die Anzahl der Wetterextremereignisse und auch die Intensität nimmt aufgrund des menschgemachten Klimawandels zu.
Sabine Minninger von Brot für die Welt über die Kosten der Klimaerwärmung und wer sie bislang trägt bzw. nicht trägt. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Deutsche Waldbesitzer haben es derzeit gut. Das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Allerdings angesichts der riesigen Schäden durch Dürre und Insekten auf der einen Seite und der Bedeutung der Wälder für das Klima auf der anderen Seite ist die politische Bereitschaft zu helfen nämlich groß. Und 1,5 Milliarden Euro stehen den Waldbesitzern zur Verfügung. 500 Millionen davon, die sogenannte Waldprämie, sind erst vor kurzem im Eilverfahren verabschiedet worden. Doch nun regt sich Protest gegen die Gießkannenmethode, mit der das Geld verteilt wird. Und es gibt Befürchtungen, dass das ein Beispiel für die Zukunft der Waldförderung werden könnte. Maike Rademacher.
Bei Michael Duhr fällt Weihnachten diesmal etwas üppiger aus als sonst. Der Förster nennt rund 200 Hektar Wald im brandenburgischen Havelland sein eigen. Er wirtschaftet nachhaltig und darf deswegen das Siegel des FSC an sein Holz anbringen. In diesen Tagen bekommt Duhr von der Bundesregierung nun 24.000 Euro überwiesen, 120 Euro pro Hektar Wald. Die Waldprämie, die er Ende November beantragt hat. Was er mit dem Geld macht, ist ihm überlassen. Und Duhr hat sich schon entschieden.
Ich nehme das Geld vor allem, um daraus neue Pflanzen für Maßnahmen im Waldumbau zu finanzieren und vor allem auch um andere betriebliche Aufwendungen, wie zum Beispiel die Beträge, die ich an den Bodenwasserverband zahle. Man nennt das die Fixkostenanteile im Forstbetrieb, die daraus zu finanzieren. Also ich müsste aber viel mehr Holz einschlagen, um die gleichen Erlöse zu haben. Und diese Waldprämie hilft mir, Leistungen zu erbringen und zu bezahlen, die ich eben aus Holz bezahlen würde. Und auf das kann ich jetzt verzichten.
Als die Waldprämie vom Bundestag in einer Nacht Anfang November bewilligt wurde, setzte sofort ein Run auf das Geld ein. 500 Millionen Euro wurden hier für private Waldbesitzer und kommunale Forsten zur Verfügung gestellt. Einzige Bedingung: ein Siegel entweder des von Waldbesitzern dominierten Verbandes PEFC oder das aufwendigere FSC-Siegel. Ob der Wald tatsächlich geschädigt wurde, ob die Corona-Pandemie die Einnahmen aus dem Holzverkauf einbrechen ließ, das ist alles kein Kriterium. Was man mit dem Geld macht, ebenso wenig. Kein Wunder, dass bei der zuständigen Anlaufstelle bereits über 24.000 Anträge auf die Prämie eingelaufen sind. Viele Waldbesitzer, die noch kein Zertifikat haben, beantragen es derzeit auch noch schnell, wie PEFC-Geschäftsführer Dirk Tegel-Beckers berichtet.
Ja, wir waren eigentlich schon immer ganz zufrieden damit, dass wir 2/3 der deutschen Waldfläche PEFC zertifiziert hatten. Aber durch die Bundeswaldprämie gibt es einen richtigen Schub, vor allen Dingen in Ländern, Regionen, in denen wir bisher nicht so stark vertreten waren. Das ist vor allen Dingen im Nordosten, also Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Dort gibt es viele mittelgroße, aber auch kleinere Waldbesitzer, die ihre Wälder jetzt PEFC zertifizieren lassen.
Gegen diese Methode, Geld in die Fläche zu verteilen, mehrt sich die Kritik. So monierte der Bundesrat in seinem Beschluss, dass qualifizierte Kriterien fehlten und die Flächenprämie keine Lenkungswirkung habe. Der Präsident des Naturschutzbundes, Jörg Andreas Krüger, wird noch deutlicher.
Das eigentlich Schlimme ist eben, dass der PEFC nur den gesetzlichen Mindeststandard zertifiziert und dafür wird jetzt Geld gezahlt. Und das ist für uns vom NABU aus ein Einstieg in eine ähnliche Fehlentwicklung, wie wir sie im Bereich der Agrarpolitik ja haben. Da ist es ja so, dass wir über die europäischen Agrargelder ganz, ganz viel Direktzahlungen an Landwirte dafür geben, dass sie einfach Landwirtschaft machen im Rahmen der gesetzlichen Regeln. Wir finden, dass dieses Verteilen von Geld nach der Gießkanne so nicht sein kann. Und das muss der Bundesrechnungshof sich angucken.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium sieht allerdings keinen Nachbesserungsbedarf. Und auch der Vorsitzende des Agrarausschusses im Bundestag, Alois Gehrig, verteidigt die Prämie mit Hinweis auf die Pflicht, ein Zertifikat zu haben und 10 Jahre zu halten. Die Waldbesitzer bräuchten die Hilfe jetzt dringend.
Diese sogenannten Kleinwaldbesitzer, die verlieren im Moment die komplette Motivation. Die sagen, warum soll ich überhaupt noch was in meinem Wald machen, wenn ich ohnehin nichts verdienen kann.
Allerdings ist die Waldprämie nicht die einzige Finanzquelle für die Waldbesitzer. Das Geld sprudelt auch aus anderen Töpfen. Und es wird schnell abgefragt. Das gerade erst Anfang November aufgelegte Programm mit dem Titel Digitalisierung und Technik für nachhaltige Waldbewirtschaftung in Höhe von 50 Millionen Euro ist bereits ausgeschöpft. Die millionenschwere erste Tranche des Bund-Länder-Programms, beschlossen auf dem Waldgipfel 2019, ist ebenfalls schon überzeichnet. Erst ab kommendes Jahr können neue Anträge gestellt werden. Über beide Programme erhalten Waldbesitzer Zuschüsse für Investitionen. Im Gegensatz zur Waldprämie sind die Auflagen hier allerdings teilweise hoch. Mit dem Geld dürfen zum Beispiel keine Holzvollernter gekauft werden und wer neu pflanzt, muss Mischwälder aufbauen. Aber NABU-Präsident Krüger ist skeptisch, ob das Geld richtig ausgegeben wird.
Wir als NABU kritisieren, dass da viel zu sehr auf großflächige Räumung der Flächen gesetzt wird. Das ist momentan zu viel Aktionismus, zu viel Schnelligkeit mit zu viel Geld versehen. Jetzt dann noch der Schluck aus der Pulle aus dem Covid-19-Rettungsschirm, um den Waldbesitzern und den Waldbetrieben, die von ihrem Wald leben müssen, aus dieser Liquiditätsfalle zu helfen, die durch den zusammengebrochenen Holzmarkt entstanden ist. Das kann man gut finden oder schlecht finden, das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, wie man da sowas machen will. Es hat aber mit einer nachhaltigen Steuerung und einer nachhaltigen Entwicklung von Wald nichts zu tun.
Krügers Sorge ist vor allem, dass die Waldprämie Vorbild werden könnte für ein wichtiges zukünftiges Finanzierungsinstrument, das die Waldbesitzerverbände seit Monaten vehement fordern. Die Klimaprämie, die Waldbesitzer für Ökosystemleistungen erhalten sollen, wie Wasserschutz, Freizeitangebot, Artenvielfalt und CO2-Bindung. Denn mit Holz werden die Waldeigentümer angesichts der Menge und der dadurch eingebrochenen Preise vorerst nicht viel verdienen können. Wie diese Prämie aussehen soll, daran wird derzeit gearbeitet. Die Waldprämie sei dafür keine Blaupause, heißt es beim Landwirtschaftsministerium. Viel Zeit bleibt nicht. Die Klimaprämie soll in die Waldstrategie 2050 einfließen, die noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden soll.
Maike Rademacher berichtete, die Umweltorganisation WWF warnt heute, dass die Zahl bedrohter Tierarten auf ein Rekordniveau gestiegen sei. In den letzten 50 Jahren seien im Schnitt die Bestände um 68% zurückgegangen. Die Ursache der Mensch, Klimakrise, Zerstörung von Lebensraum, die Überfischung der Meere, Wilderei. Die Umweltorganisation zählt als Verlierer auf, vor allen Dingen Feldhamster, Lemuren, Störe und Tintenfische. Aber es gibt auch Gewinner wie das Spitzmaulnashorn, den Wisent oder die Seegurke.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer dieser Tage merkt, dass sich Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen ankündigen, dürfte eventuell beunruhigter sein, denn die Symptome einer Erkältung, Grippe oder auch von Covid-19 sind ja oft identisch anfangs. Für die Linderung typischer Erkältungsbeschwerden hat die Stiftung Warentest eine Liste von 50 nützlichen rezeptfreien Mitteln veröffentlicht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Eine triefende Nase, Kratzen im Hals und Husten, der nachts den Schlaf raubt. Typische Symptome, die bei einer Erkältung oder normalen Grippe auftreten, die aber auch bei Covid-19 eine Rolle spielen. Da fällt es Betroffenen schwer, Unterschiede auszumachen, die Krankheitssymptome einzuordnen, sagt Ina Bockhold von der Stiftung Warentest.
Allerdings ist es so, dass die Symptome bei Erkältung natürlich oft deutlich geringer ausgeprägt sind und dass sie auch hintereinander abfolgen. Das heißt, meistens beginnt es bei einer Erkältung mit Halsschmerzen, da hat man Schnupfen, dann Husten und irgendwann auch zwischendurch Fieber. Bei Covid, die Symptome können sich vor allem auch nach ein paar Tagen verstärken.
Gewissheit kann letztlich nur ein Corona-Test bringen, doch vielerorts reichen derzeit dafür die Kapazitäten kaum aus. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt deshalb, sich auch bei schwachen Symptomen in eine 5-tägige Quarantäne zu begeben und erst wieder vor die Tür zu treten, wenn die Beschwerden endgültig abgeklungen sind. Handelt es sich um eine klassische Erkältung, gibt es viele rezeptfreie Mittel, die Linderung bewirken. Die Warentester empfehlen allerdings, jedes Krankheitssymptom einzeln zu behandeln.
Das liegt daran, dass die Symptome oft hintereinander auftreten und nicht alle gleichzeitig. Da ist es am schonendsten für den Körper, wenn tatsächlich nur das Symptom behandelt wird, was man auch hat. Denn der Körper ist bei einer Erkältung auf jeden Fall schon angegriffen.
Weshalb im Umkehrschluss auf Kombipräparate mit mehreren Wirkstoffen verzichtet werden sollte. Oft seien hier auch Wirkstoffe enthalten, die müde machten, oder auch Alkohol, was die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten und Wirkstoffen unnötigerweise verstärkten. Zusammen mit Arzneimittelexperten wurden wissenschaftliche Studien ausgewertet. Beispiel die Medikation von Halsschmerzen. Entscheidend sei, dass der Rachen befeuchtet werde. Lutschtabletten seien hier erste Wahl. Warentesterin Ina Bockhold.
Wer da aber etwas mehr Wirkung haben möchte, der kann auch Emsersalzpastillen kaufen. Und wenn die Halsschmerzen schlimmer sind, dann bieten sich schmerzstillende oder betäubende Wirkstoffe, Lidocain oder auch Ambroxol an.
So sind 30 Pastillen mit Emsersalz in der Apotheke für unter 5 Euro zu bekommen. Ein zweites Beispiel. Bei Schnupfen werden Nasensprays empfohlen. Jene mit isotonischer Salzlösung pflegen die Nase besonders gut. Für stark gereizte Schleimhäute gelten die Wirkstoffe Xylometazolin und Oxymetazolin als geeignet.
Dann braucht man Sprays mit abschwellenden Wirkstoffen. Und da ist es wichtig, dass man diese Sprays nicht länger als 7 Tage nutzt, denn sonst gewöhnt sich die Nasenschleimhaut daran und man immer wieder neues Spray nachlegen muss. Insgesamt empfehlen sich bei Schnupfen unkonservierte Mittel, denn das belastet die Nasenschleimhaut am wenigsten.
Auch so manches pflanzliche Mittel wurde unter die Lupe genommen. Beispielsweise Linden- und Holunderblütentees mit schweißtreibender Wirkung. Ebenso Weidenrinde zur Schmerzlinderung. Hier sei es aber oft so, dass die enthaltenen Wirkstoffe zu gering für wissenschaftlich nachweisbare therapeutische Effekte seien. Immerhin aber liefern Kräutertees dem Körper Flüssigkeit. Beim Vergleich rezeptfreier Mittel gegen Erkältung fiel auf, dass selbst unter den günstigen Präparaten immer noch Preisunterschiede von 1 oder 2 Euro bestehen.
Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp. US-Präsident Trump hat nun doch das Corona-Hilfspaket des US-Kongresses unterschrieben. Nicht ohne zuvor noch ein wenig Toxisches getwittert zu haben. Mehr ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.